Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Und ich begrüße ganz herzlich hier im Studio unsere Gäste von drei Musketiere Reutlingen e.V., Markus Brandstetter und Damian Batsching. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Morgen. Danke für die Einladung.
Drei Musketiere Reutlingen e.V., ein Verein, der sich um die Belange von Geflüchteten und vor allem von Kindern kümmert. Seit 2015, 16 gibt es euch in Reutlingen. Habt ihr angefangen, da seither ist viel passiert. Lass uns noch mal ein bisschen zurückblicken. Wie war der Anfang für dich als Gründer, Markus?
Ja, wie war der Anfang? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich bin mit meiner Lebensgefährtin Bithül Ende 2015, würde ich sagen, relativ naiv zu einem Freund, der in der Türkei lebt, in der Nähe von Izmir, sind wir dorthin gefahren, um ihn zu unterstützen. Er hat dort auch eine kleine Hilfsorganisation schon davor gehabt. Und das war eine Zeit, als abertausende Menschen versucht haben, mit den Schlauchbooten von dort an die griechischen Inseln zu kommen, beziehungsweise dort geografisch gesehen ist es die Insel Chios. Und wir sind dorthin, um ihn zu unterstützen, weil er mit zwei Freunden quasi die einzige Menschen waren, die dort Lebensmittel, Jacken, ein bisschen Medikamente gebracht haben. Es war eine kalte Jahreszeit. Und so sind wir ziemlich naiv und unverblümt dorthin gefahren. Und diese Reise und diese Erlebnisse dort am Strand der türkischen Westküste, das hat einfach nachhaltig mein Leben und auch das von meiner Witwe verändert. Und so ging das Ganze los und kam der Stein quasi ins Rollen. Ja.
Eine persönliche Betroffenheit und das mitzuerleben, ist das eine, eine Hilfsorganisation zu gründen und die dann über 6 Jahre am Laufen zu halten, ist ja aber nochmal das andere. Wie ging es dann weiter?
Ja, also eins war klar nach dieser Reise, als wir zurückgekehrt sind nach Reutlingen, war klar, dass wir nochmal dorthin gehen wollen, um dort den Menschen weiterhin beizustehen. Und dann war auch klar, dass wir versuchen wollten, irgendwie Geld zu generieren, um dort eben Lebensmittel vor Ort kaufen zu können. Das hat sich als extrem schwierig herausgestellt. Da hat sich auch der Freundeskreis so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Und wir hatten dann die Idee, ein Benefizkonzert auf die Beine zu stellen, Music for Humanity. Und um so ein bisschen Geld aufzutreiben. Und da kam jemand auf mich zu und sagt: Mensch, Markus, kannst du denn eine Spendenbescheinigung ausstellen? Und so, boah, was ist eine Spendenbescheinigung? Ja, so. Und dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und dann haben wir einen Verein gegründet. Ne? Aber da gab es eigentlich vom Anfang an nicht wirklich einen Plan oder eine Strategie zu sagen, wir gründen jetzt eine Hilfsorganisation. Aber so, das war der Anfang und das ist jetzt fast, ja, ziemlich genau 6 Jahre her.
Und euch gibt es noch und ihr habt euch derzeit gewachsen, habt euch diversifiziert. Am Anfang war es nur in der Türkei, jetzt seid ihr auch auf dem Balkan aktiv. Ja, erzählt doch nochmal kurz die Zwischenschritte auch. Ne? Was Vereinsgründung ist ja auch jetzt nicht ganz das Allerleichteste, aber wie hast du so die ersten 2 Jahre dann so erlebt vielleicht?
Ja, also das Thema Menschen, die unverschuldet in Not geraten, hauptsächlich aus Gründen von Krieg, Verfolgung, Gewalt, Terror, das beschäftigt einen dann natürlich und dann setzt man sich auch sehr intensiv damit auseinander und versucht so sich vielleicht auch, naja, fast schon auf einer globalen Ebene da einfach ein Bild darüber zu machen, wo sind denn überall Menschen auf der Flucht, wie viele, was sind die Gründe dafür. Und so kam es dann eben, dass wir für uns festgestellt haben, leider, ja, dass es ganz viele Regionen gibt, wo Menschen auf der Flucht in Not sind. Und so kam das dann, dass wir unter anderem in Italien gearbeitet haben, in Frankreich gearbeitet haben. Wir haben natürlich in Griechenland gearbeitet, nicht auf den Inseln, aber in Athen und in Thessaloniki. Und seit 2016 auch auf der sogenannten Balkanroute. Und ja, das versuchen wir nach wie vor zu machen. Ja.
Wie kriegt ihr das hin, überall dann dort von Reutlingen aus in so vielen verschiedenen Ländern, an so vielen Orten dann aktiv zu werden?
Ja, das ist nicht so einfach. Ja. Also zum einen jetzt einfach nur mal meine Person, aber ich hatte dann auch das gute Glück, ab 2017 das hauptamtlich machen zu dürfen, habe dann meinen alten Job auch gekündigt, an den Nagel gehängt und gesagt, ich möchte mich intensiv um dieses Thema kümmern und habe allein, glaube ich, so etwa an die 100 Reisen gemacht in den letzten 6 Jahren. Aber die anderen Mitglieder und Freunde, die da so mitgehen, die machen das alle ehrenamtlich, die machen das dann während ihrem Jahresurlaub. Meine Mitwill zum Beispiel hat die letzten 6 Jahre keinen einzigen Tag Urlaub gemacht, ist immer auf Einsätzen gewesen mit mir oder mit anderen Musketieren, die dann auch ihren Jahresurlaub dafür opfern. Und ganz wichtig, und das ist auch einer der vielleicht schwierigsten Punkte, ist, vertrauensvolle, gute Partnerorganisationen vor Ort zu finden, mit denen wir das dann eben gemeinsam dann auch umsetzen. Also alleine aus der Ferne ist das natürlich nicht möglich. Da müssen Menschen involviert sein, die quasi täglich on the ground sind, sonst geht's nicht.
Wie findet ihr die?
Ja, wie gesagt, es ist nicht so einfach. Aber inzwischen, oder das ging dann auch relativ schnell, haben wir schon ein sehr, sehr, sehr gutes Netzwerk auch. Man kennt viele Menschen, man bekommt Empfehlungen und dann trifft man sich, redet miteinander, ja, schaut, ob man da dieselbe Wellenlänge hat, tauscht Philosophien auch aus und dann muss man es einfach mal wagen. Ja. Wir haben da auch leider, muss man sagen, auch negative Erfahrungen gemacht. Das bleibt natürlich nicht aus, aber ja, toi, 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 dass das mit vertrauensvollen Menschen weitergeführt werden kann.
Was war da zum Beispiel eine negative Erfahrung?
schwierige Frage, oder? Ja, also zum einen ist es natürlich etwas, wo es auch um das Thema Geld geht. Wir können Hilfsprojekte vor Ort nur steuern, wenn wir sie auch finanzieren können. Das ist natürlich etwas, wo wir großes Vertrauen voraussenden müssen und auch erstmal haben, das dann leider manchmal auch enttäuscht wird. Und da geht es dann auch um das Thema Reportings. Ne? Wir leben halt leider in Deutschland, oder was heißt leider? Wir leben halt in Deutschland. Und da müssen wir natürlich auch schauen, dass alles, was finanzamttechnisch richtig funktioniert, das heißt, wir müssen Jahresabschlüsse machen, wir müssen Steuererklärungen abgeben. Und dafür, da wir unsere Spendengelder im Ausland einsetzen, ist das Finanzamt doppelt spitz, kann man sagen. Also wir müssen fast, kann man sagen, jeden Euro genau reporten, wofür wurde der ausgegeben. Und da muss dann eben Partner vor Ort in dasselbe Horn blasen. Und wenn da eben Reporting-Lücken auftauchen, ist das schwierig, weil wir aufpassen müssen, dass wir hier alles sauber machen und auch dann im schlimmsten Fall natürlich unsere Gemeinnützigkeit zum Beispiel verlieren könnten. Ja.
Du hast gesagt am Anfang, ja, ihr seid naiv reingeraten so ein bisschen, aber inzwischen wirkt das alles sehr professionell, auch wie du das Vorgehen schilderst. Was waren so die Haupt quasi Hebel, um diese Professionalisierung auch zu erreichen?
Ich glaube, letzten Endes tatsächlich ein Lerneffekt einfach. Wir alle, die wir bei den Musketieren dort mitmachen, wir sind ja, gut, jetzt Damian hat im sozialen Bereich eine Ausbildung genießen dürfen, aber die meisten von uns haben das nicht. Und da mussten einfach viele, viele Learnings gemacht werden und ich glaube, bis heute einfach haben wir diesen Prozess zum Glück auch nicht beendet. Also wir lernen jeden Tag neu dazu. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wir hinterfragen uns eigentlich auch fast täglich. Ja. Also wir versuchen wirklich täglich zu reflektieren. Wir diskutieren oft bis spät in die Nacht. Ist das denn richtig, wie wir es machen? Ist das richtig, was wir machen? Sind wir auf dem richtigen Weg? Müssen wir was verändern? Und wenn wir da feststellen, dass es Änderungspotenzial gibt, versuchen wir das zu verändern. Ja, und das mag dann vielleicht so erscheinen, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo es etwas professioneller ist als wahrscheinlich noch vor 6 Jahren. Ja.
Was würdest du sagen, ist der Kern der Philosophie der Musketiere?
Am Ende verstehen wir uns, glaube ich, irgendwie auch als Brückenbauer. Also wir wollen auch Menschen und verschiedene Kulturen auch zusammenbringen, näher bringen. Wir wollen vielleicht versuchen, auch Ängste und Vorurteile gegenüber einem vermeintlich Fremden abzubauen. Und ja, das beinhaltet dann leider auch, dass wir Menschen, die dann in Not geraten vor Ort, versuchen zu unterstützen Und das natürlich völlig ungeachtet ihrer Herkunft, ungeachtet ihrer Religion, ihrer Hautfarbe oder ihrer sexuellen Gesinnung. Also wir sehen den Mensch als Mensch. Und ich glaube tatsächlich tief in meinem Herzen daran, dass wir irgendwie alle Schwestern und Brüder sind und wir alle gleich sind. Und das, glaube ich, ist schon so unsere Philosophie.
Drei Musketiere Reutlingen e.V., wo kommt der Name her?
Oh, das ist relativ simpel erklärt. Als wir 2015 zu dritt das erste Mal zusammensaßen und uns Gedanken gemacht haben, quasi so ein, wie man so schön sagt, ein Brainstorming, ja, wo können wir ansetzen, sagte die Claudi, die da auch Gründungsmitglied und bis heute Vorstand ist, sagte die dann, oh, das ist irgendwie voll gut, wir sind wie die drei Musketiere und kämpfen für die gute Sache. Und so ist dann eigentlich der Name entstanden.
Und ist auch geblieben und braucht man nicht ändern. Steht er nach wie vor?
Aus meiner Sicht braucht man ihn nicht ändern. Allerdings auch ganz witzig, ich habe vor einiger Zeit mal in Reutlingen an der Grundschule ein kleines Projekt mit Grundschülern gehabt. Und da sagte dann einer der Schüler in der vierten Klasse so, ja, aber die Musketiere waren doch Soldaten. Da bin ich dann in die Bredouille geraten. Ja, da hat er per se natürlich recht. Ja.
Dass es dann auch um fast schon darum geht, ja, auch Soldaten und Waffen, die sorgen ja auch, sind ja Fluchtursachen.
Ganz genau. Und so hat es dieser Junge auch verstanden. Und wir sehen uns vielleicht irgendwie auch als Soldaten, aber unsere Waffen sind dann eben keine Waffen, sondern wir versuchen, Liebe zu spreaden.
Ja. Ja, was da alles noch genau dazugehört, dazu gleich mehr. Damian, du bist ja der neueste Musketier.
Ich glaube, ja.
Im Bunde. Und wie bist du auf die Musketiere gekommen und hast Markus kennengelernt und bist Teil dieser Organisation jetzt geworden?
Ja, eine ehemalige Kollegin von mir hat, ich mache Musik auch, ich bin Musiker und die meinte Ende 2019 oder so, hast du eigentlich schon mal von diesem Festival gehört in Reutlingen, Music for Humanity? Das machen die drei Musketiere und dann habe ich mir das mal angeguckt und gedacht, sowieso habe ich denn noch nie was gehört von diesem Verein, weil es auch so von meiner politischen Philosophie und von dem, wie ich mir vorstelle, dass man global zusammenlebt auch und sich unterstützt, sehr gut gepasst hat. Und dann habe ich weiß gar nicht mehr, wen von den Musketieren kontaktiert, wegen einer Künstleranfrage. Also ich habe quasi angeboten, dort aufzutreten. Und dann schrieb mich Markus irgendwann an und meinte so, lass uns doch mal treffen. Und ich glaube tatsächlich, eine Woche später saß ich dann im Headquarter in Reutlingen und habe mich mit dem Markus unterhalten. Und am Ende war klar, dass es in dem Jahr 2020 vermutlich gar kein Festival geben wird wegen Corona. Und dann meinte der Markus, ich glaube, hey, in der Woche habe ich Geburtstag, komm doch mal vorbei, bring deine Familie mit. Und dann bin ich nach Hause und habe zu meiner Partnerin gesagt, irgendwie hat er uns jetzt zu seinem Geburtstag eingeladen am Wochenende. Sollen wir da hingehen? Und dann meinte die so, ja, weiß nicht, also wir kennen da ja niemand. Und dann sind wir da hin. Und tatsächlich ist eigentlich seitdem, würde ich mal sagen, eine tiefe Liebe irgendwie auch entstanden zwischen Markus, Bethül, mir und auch den anderen, die ich kenne. Und genau, so sind wir prinzipiell dazugekommen.
Was hast du in ihm gesehen, Markus, dass du ihn gleich so quasi eingeladen hast und da mehr erkannt hast?
Also das ist ganz spannend, wie er das erzählt, weil ich das anders wahrgenommen habe. Ja? Beziehungsweise nicht anders wahrgenommen, aber der Part, den Damian gerade erzählt hat, dass er sich wohl als Künstler beworben hat, das habe ich nicht mitbekommen, das ging wohl an mir vorbei. Ich glaube, du hast mal auf irgendwo auf den sozialen Medien auch ein Video gemacht, wo du über uns erzählt
hast. Stimmt, ja, richtig, ja,
stimmt. Und Bethül sagt dann zu mir, Mensch, Markus, kennst du den Damian? Stimmt. Guck mal, der hat ein voll schönes Video über uns gemacht. So. Und ich glaube, das war bei mir dann die Intention, ich fand das wirklich auch toll.
Stimmt, ja, jetzt
und das war dann, glaube ich, meine Intention, dass ich dich angeschrieben habe und du dann gesagt hast, ja, wenn du mal irgendwo anpacken kannst und so, dann bist du dabei.
Ja.
Und so, und ab da deckt sich dann unsere Geschichte, dass wir uns getroffen haben und ich gesagt habe, Mensch, komm doch mal auf unsere Ranch, also auf unser Schwab sagt der Gütli und wir nennen es liebevoll die Ranch und da treffen wir uns immer und so kam das dann und wie er sagt, da ist jetzt eine tiefe Liebe entstanden,
Wie hast du dann deinen Platz gefunden und dein Aufgabengebiet?
Also am Anfang würde ich mal sagen, hatte ich kein Aufgabengebiet, sondern ich habe mich mit Markus dann schon recht häufig getroffen. Also dafür, ja, also ich bin voll berufstätig, meine Partnerin ist voll berufstätig, wir haben zwei Kinder. Also so gut es ging oder nach meinem Gefühl haben wir uns recht regelmäßig getroffen und dann war das eher so auf Zuruf. Also das, Markus hat am Anfang immer wieder gesagt, komm doch mal zu einer Sammelaktion, wenn wir für Bosnien sammeln. Und irgendwie wurde das immer... Ich weiß gar nicht, ob es mehr wurde, aber so ein bisschen koordinierter und hat sich dann auch schon relativ früh auf Bosnien konzentriert. Ja, bis zu dem Punkt jetzt eigentlich, dass Markus vor einem halben Jahr, glaube ich, das erste Mal gesagt hat, ich überlege, ob wir da einen Minijob einfach ausschreiben mal für Bosnien, dass ich das wirklich in Anführungsstrichen abgebe, wobei Markus nichts wirklich abgibt, sage ich mal, das ist auch wichtig, weil Markus, nein, das meine ich gar nicht im Sinne von, er will es nicht abgeben, sondern ich bin total froh, also für mich ist das immer noch ein tägliches Lernen, ich bin absoluter Anfänger und bin da eben auch reingerutscht, sage ich mal, ich bin da auch angewiesen im Prinzip auf Markus, genau, und dann habe ich gesagt, ja, also tatsächlich fände ich es eh schön, wenn ich ein bisschen koordinierter wüsste, wann ich im Headquarter bin, was es zu tun gibt und ich würde, glaube ich, diese Stelle dann gerne annehmen, genau.
Und dazu kam es dann?
Dazu kam es dann, Markus hat schon zu Recht auch gesagt, überleg dir das echt gut, ne, mit Familie und haben wir dann auch gut überlegt, wie wir das hinbekommen, weil bei uns ist es auch so, dass wir auch als Familie gern solche Dinge auch gemeinsam tun, also meine Partnerin Hanna ist da schon auch viel mit dabei und wir versuchen auch die Kids dann immer mit einzubeziehen. Und ich habe mir das dann auch tatsächlich nochmal überlegt und auch einige Nächte drüber geschlafen, weil ich dachte, ich möchte jetzt auch nicht jemand anderem, der tatsächlich motiviert da rangehen würde vielleicht, eine Chance wegnehmen und nach einem Monat feststellen, boah, es überfordert mich jetzt doch und habe dann aber nach reiflicher Überlegung gesagt, doch, ich möchte es auf jeden Fall machen, so, genau.
Dann lass uns da mal ein bisschen konkreter werden, was machst du da genau?
Na, also ganz konkret ist es so, es hat angefangen mit Sammelaktionen. Im vergangenen Jahr haben wir mit zwei Hilfsorganisationen in Bosnien zusammengearbeitet. Das hat sich einfach aus diversen Gründen als etwas kompliziert und schwierig herausgestellt. Und dann war so ein halbes Jahr Lücke. Und Markus meinte dann irgendwann Mitte im letzten Jahr, ich habe da jemanden kennengelernt von einem Kollektiv aus Deutschland auch. Die sind aktiv um die Region oder Stadt Bihać in Bosnien. Also in Bosnien konzentrieren sich im Prinzip die Ströme der geflüchteten Menschen auf zwei Städte oder drei. Das sind Velika Gladuša, das ist die Stadt Bihać und Sarajevo. Und in Bihać waren wir eben davor auch schon tätig oder Markus und die Musketiere. Und dann meinte er so, es wäre gut, wenn wir mal da eine Kooperation eventuell mit denen versuchen aufzubauen, so kennenlernen, regelmäßig Kontakt halten, was machen die vor Ort genau. Und das haben wir dann gemacht über ein halbes Jahr hinweg und irgendwann war klar, uns gefällt die Philosophie von dem Kollektiv. Das Kollektiv nennt sich Frachkollektiv, ist dort auch schon seit einigen Jahren aktiv, aber noch nicht als Frachkollektiv, sondern das waren einzelne, ich würde schon sagen, AktivistInnen, kann man sagen. Also sie verstehen sich schon auch als ein politisches Kollektiv. Unter anderem ist eine Tübingerin auch dabei, die Lilly, zu der ich dann auch persönlich eben Kontakt aufgenommen habe. Und dann haben wir irgendwann gemeinsam überlegt, wie können wir euch denn vor Ort in eurer Arbeit unterstützen? Und konkret sieht es so aus, dass sie vor Ort ein Warenhaus oder ein Lagerwarenhaus, klingt immer so, ne? Also ein Lager haben, in dem sie gesammelte Sachen lagern und dann zu den Menschen täglich bringen.
Was hat euch an deren Philosophie so gefallen?
Also mir persönlich auf jeden Fall erstmal auch die politische Philosophie. Markus, glaube ich, hat daran sicher auch irgendwo gefallen, dass obwohl sie politisch aktivistisch sind, sie vor Ort in ihrer Arbeit den politischen Aktivismus doch schaffen, einigermaßen zu trennen von der direkten Unterstützung vor Ort. Das klingt immer so ein bisschen, ich habe da auch sehr lange gebraucht, um das zu verstehen, warum das auch wichtig ist. Aber in Bosnien ist auch politisch gesehen eine sehr, sehr schwierige Stimmung, aktuell noch schwieriger, als es ohnehin schon in der Vergangenheit war. Und die Stimmung gegenüber den geflüchteten Menschen hat sich auch deutlich verschlechtert in den letzten zwei Jahren aus verschiedenen Gründen. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man, also es geht eben nicht darum zu sagen, man ist nicht politisch aktiv oder hat da keine klare Haltung. Aber für mich ist es auch so, ich als Damian bin politisch aktiv, würde mich da auch als Aktivist bezeichnen, aber ich würde das nie unter dem Namen oder der Fahne der Musketiere machen und auch nicht vor Ort. Also da geht es ja auch so ein bisschen um die Aspekte geflüchtete Menschen oder People on the Move zu instrumentalisieren für politische Zwecke zum Beispiel. Am Ende wissen wir beide immer, wir können wieder nach Hause fahren in unsere sicheren vier Wände ins Warme und die Menschen müssen vor Ort weiter dann das ausbaden, was wir vielleicht durch einen vermeintlich politischen Kampf auf ihrem Rücken, ja.
Wie lässt sich das gut trennen? Aktivismus quasi auch von der Hilfe oder wo siehst du da die...
Tatsächlich sind es für mich einfach, also irgendwie trennt man es ja nie. Also ich habe Markus auch mal gesagt, weil Markus auch immer darauf besteht zu sagen, wir sind eine unpolitische Organisation und also für mich ist das, was die Musketiere tun, automatisch durchweg politisch und zwar linkspolitisch, ganz klar. Ich weiß aber natürlich, was er damit meint. Also politischer Aktivismus ist was... Wie soll man das jetzt gut benennen? Ne? Also ich kann zum Beispiel parallel in einer Partei aktiv sein. Ich könnte links in Linksbündnissen aktiv sein als Individuum, als Damian Batsching. Ja? Aber ich muss nicht unter dem Namen der Musketiere vor Ort dann oder hier politische Parolen zum Beispiel. Oder also es geht ja auch viel drum anzuprangern. Also ich denke, es ist augenscheinlich ja auch so, dass all das ein Versagen von Politik am Ende auch ist. Und das prangere ich auch täglich an, aber das mache ich als Damian. Und ich denke, als Musketiere ist die Aufgabe, die Menschen zu versorgen. Im besten Fall nachhaltig, so wie in Izmir. Oder im Zweifelsfall in der akuten Not, wie in Bosnien zum Beispiel. Dann ist meine Aufgabe zu schauen, dass sie warme Decken bekommen. Und wenn ich nicht mit den Musketieren dort bin, dann ist meine Aufgabe zu schauen, wie kann man denn daran arbeiten, dass es das gar nicht mehr geben muss. Dass Menschen überhaupt in so eine Notsituation kommen.
Verschiedene Argumentationsebenen. Markus, warum ist dir so wichtig zu betonen, dass die Musketiere unpolitisch sein. Ja,
so ein wichtiges Stichwort hat der Damian gerade eben schon gegeben. Also wir sind eine humanitäre Hilfsorganisation und wir sind keine politische Organisation. Und wir möchten das aus dem Grund trennen, da war das Stichwort von Damian, weil das ist zumindest mein Verständnis dafür. Ich nicht möchte, dass wir eine politische Agenda auf dem Rücken, der eh schon am stärksten betroffenen Menschen verfolgen und auch auf diesem Rücken austragen oder vielleicht sogar aufbauen. Und wir haben leider durch unsere Arbeit vor Ort halt sehr, sehr oft eben auch das erleben müssen, dass am Ende die Situation der Menschen vor Ort sich deutlich verschlechtert und verschlimmert hat, anstatt verbessert hat. Ja. Ob das nun auch in der Türkei war, wo dann eben nach 2-3 Tagen Bulldozer gekommen sind, das Camp platt gemacht haben, die Menschen verhaftet haben. Das haben wir in Serbien erlebt, das haben wir in Bosnien erlebt, das haben wir in Idomeni erlebt. Da gibt es ganz viele Beispiele für, das haben wir in Athen, Exarchia erlebt. Und deswegen denke ich eben, dass gerade auch dieses Anprangern dann ein Problem ist, weil am Ende sehr leider sehr oft dann mit Gewalt darauf reagiert wird, auf die Menschen, die es betrifft. Und deswegen möchten wir das strikt trennen. Wir sind vor Ort, um die Menschen zu unterstützen, nicht um Politik zu machen. Natürlich habe ich als Markus, als Individuum auch eine sehr starke politische Meinung, für die ich auch einstehe und die ich auch gerne mal kundtue. Aber sie sollte nicht mit humanitärer Arbeit vermischt werden.
Vielleicht dürfte ich ganz kurz einfach ein Beispiel nennen aus dem vergangenen Jahr. Also die meisten haben das wahrscheinlich mitbekommen, dass dieses Camp Lipa in Bosnien gebrannt hat. Und als dieses Camp abgebrannt ist oder im Begriff war abzubrennen, gab es diverse aktivistische Gruppierungen. Man weiß bis heute nicht richtig, ob sie jetzt von linker Seite oder von rechter Seite. Das wird nämlich auch tatsächlich von Rechten zu Propagandazwecken immer wieder verwendet. Wurden Gruppen von Geflüchteten in diesem Camp Lipa, als es gebrannt hat, benutzt, indem man ihnen Transparente in die Hand gegeben hat, auf denen unter anderem Slogans standen wie "If you hate us, we hate you". Und das hat natürlich schon den Zweck auch, dass es laut nach außen kommuniziert wird, dass es medienwirksam ist, dass gesagt wird, schaut her, ja, und von linken AktivistInnen möchte ich natürlich, dass das jetzt nicht missverstanden wird und gedacht wird, ich folge hier irgendeiner Hufeisentheorie und setze rechte Propaganda gleich mit linker, auf gar keinen Fall. Ich denke, in dem Fall bei Linken wäre es vermutlich so, dass sie denken würden, wir müssen hier dringend aufmerksam machen auf diese Situation und mit solchen Bildern kann man das ganz gut erzeugen. Bei Rechten wäre es ganz klar, dass sie es bewusst täten, weil sie wissen, dass die Bevölkerung dort dann noch mehr aufgeheizt wird gegen die geflüchteten, meistens muslimischen Männer, die jetzt in Bihać zum Beispiel im Camp Lipa gelebt haben oder leben. Und beides wirkt sich am Ende eben tatsächlich massiv negativ auf die Situation der geflüchteten Menschen aus. Da man sich einfach vorstellen muss, Bosnien ist eines der ärmsten europäischen Länder. Und wenn die Bevölkerung, die ohnehin schon sehr geteilte Haltungen zu der Geflüchteten-Thematik dort hat, solche Schilder liest, auf denen sie quasi liest, okay, sie sagen uns, wir hassen sie und sie hassen uns, führt es nicht dazu, dass die Situation sich dort verbessert, sondern drastisch verschlechtert. Ich denke, das veranschaulicht ganz gut, was damit gemeint ist, zu sagen, wir als Musketiere sehen dort unsere Aufgabe, wenn wir dort sind, nicht als politisch.
Die Situation zu verbessern, darum geht es. Wie schafft ihr das genau? Oder wie ist die Situation und wie lässt sich die verbessern? Ja, ihr habt ein Warenhaus mit dem Frachtkollektiv, aber wie ist die Situation gerade für Geflüchteten da in diesen Konzentrationsstellen? Sind es Lager oder?
Also in Bosnien ist es so, dass es in der Region, in Lipa und Velika Gladuša, jeweils ein Camp gibt. Und das Camp Lipa wurde ja neu aufgebaut tatsächlich und wurde vor einigen Monaten erst eröffnet. Würde Platz bieten für, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine 1700 bis 1900 Menschen. Nach aktuellen Informationen ist dieses Lager gerade tatsächlich recht leer und in Bosnien und allgemein der Balkanregion ist es so, dass es verlässliche Zahlen zu bekommen ist super schwierig. Die UNHCR, ich habe extra in Vorbereitung auf heute auch nochmal geschaut, ob das Reporting von Dezember jetzt endlich da ist, aber es gibt immer noch kein Dezember-Reporting. Es gibt meines Wissens ganz wenige Länder auf der Welt und es erschließt sich mir auch immer noch nicht, warum, bei der die UNHCR es eigentlich teilweise gar nicht schafft, verlässliche Zahlen zu erarbeiten und zu veröffentlichen. Also das letzte Reporting ist von November vergangenen Jahres und da kann man sagen, sprach man von 600 bis 1000 Menschen, die außerhalb der Camps noch leben. Das bedeutet, die leben in sogenannten Squats, das sind alte Ruinen oder im sogenannten Jungle, also im Wald, in irgendwelchen Behelfszelten, die sie aus Planen gemacht haben und die Zustände dort sind natürlich massiv schlecht und absolut menschenunwürdig. Also da finde ich es auch ganz wichtig, nie um den heißen Brei zu reden. Also es geht diesen Menschen dort mit Sicherheit sehr, sehr schlecht.
Und sie bekommen von euch Decken, Warenhaus, also wie kommen die dahin von diesen Squads auch? Ist das dann so ein Zentrale, was auch erreichbar ist auch? Oder wie funktioniert da die Versorgung?
Also ich finde es ganz wichtig, auch tatsächlich uns da ein bisschen zurückzunehmen. Wir sind bisher wirklich nur Kooperationspartner, die zuarbeiten. Ich finde das deshalb wichtig, da das Frachtkollektiv da vor Ort extrem wichtige und auch kräftezehrende Arbeit leistet. Und es wäre total falsch jetzt dargestellt, wenn ich so täte, als hätte ich da bis jetzt irgendwas massiv getan. Also wir arbeiten dem Frachtkollektiv bisher Sachmittel zu, die gebraucht werden und das machen wir auch bedarfsorientiert, also das heißt, wir stimmen uns davor genau mit ihnen ab, was wird gebraucht, wie viel wird gebraucht, an welchen Stellen ist es okay, wenn wir gebrauchte Sachen sammeln, also Secondhand, bei Decken und Schlafsäcken zum Beispiel machen wir das, das ist ganz gut machbar für uns. Bei Bekleidung werden wir jetzt auch, wenn wir nach Bosnien selber dann dorthin fahren, werden wir Schuhe mitnehmen. Und das Kollektiv versorgt täglich dort die Squads und die Menschen im Dschungel. Also ich habe vergangene Woche nochmal geschrieben mit ihnen. Aktuell sind es 200 bis 300 Menschen, die von dem Frachtkollektiv versorgt werden. Und das tun sie mit einer wirklich deutlich zu niedrigen Human Power. Also sie bräuchten da sicher Unterstützung. Ich glaube, sie waren jetzt in den letzten Monaten im Schnitt zu zwischen 3 und 5 Menschen. Sehr junge Menschen. Ich habe da Hochachtung davor, was sie da tun.
Und wo, wie kommt ihr an eure Sachspenden? Wie funktioniert das mit den Materialien?
Also wir haben, wie gesagt, jetzt vergangenen Jahres haben wir dann doch nochmal einen Sammelaufruf gestartet. Den kann man dann bei Facebook auf der Homepage in diversen Newslettern irgendwie verfolgen, manchmal auch im Reutlinger Generalanzeiger oder so. Und das wollen wir jetzt dieses Jahr regelmäßig machen. Also unsere Vorstellung wäre eigentlich nicht mehr in der Akutsituation, wenn es schon in Anführungsstrichen fast zu spät ist, erst sammeln zu können oder zu müssen und die Sachen dann relativ verspätet loszuschicken, obwohl sie schon längst dort gebraucht werden würden, sondern in Zukunft zu sagen, wir bauen uns einen Lagerbestand auf, wir träumen da von, ich sage jetzt mal, 1000 Decken, 1000 Schlafsäcke im Lager und dann können quasi Kollektive, die uns brauchen, können uns anschreiben und wir können sofort verschicken. Das wäre so für die Zukunft eigentlich unsere Wunschvorstellung. Und ansonsten kaufen wir zu durch Geldspenden.
Habt ihr so ein Lager schon? Ist das schon im Aufbau?
Es gibt ein Lager, aber auch da gibt es Veränderungen auf jeden Fall bald. Aber es gibt ein Lager, ja. Also ich sag mal, der Raum ist schon vorhanden auf jeden Fall. Genau. Okay. Aber Sachspenden, das muss man sagen, Sachspenden sind eine sehr, sehr mühsame Sache und das ist auch personell wirklich eine Frage von dem, was man leisten kann. Deshalb sehen wir auch von Kleiderspenden ab, was immer wieder zu Irritation und manchmal auch Unmut führt, weil es vielen Menschen hier sehr schwer fällt zu verstehen, warum man nicht akut notleidenden Menschen jetzt die gebrauchten Schuhe oder gebrauchten Jacken zukommen lassen kann, aber die ganzen Sachen zu kontrollieren. Dann in Bosnien ist es so, die Menschen leben im Wald. Also das heißt, eine, ich sage jetzt mal, giftgrüne Jacke oder eine signalrote Jacke ist da einfach nicht angebracht. Die müssen sich dunkel kleiden. Dann muss man noch ganz viele andere Dinge beachten und wir für uns haben klar gesagt, das können wir schlicht nicht leisten. Deshalb kaufen wir solche Dinge dann zu.
Gibt es dann bei so Spendenaktionen eine große Bereitschaft in der Bevölkerung oder in Reutlingen jetzt zum Beispiel? Oder habt ihr da auch schon Reaktionen erlebt, die nicht so toll waren, die euch auch vielleicht enttäuscht haben?
Also ich kann da jetzt ja tatsächlich nur von insgesamt so 5 Spenden, glaube ich, Sammlungen, die ich mitgemacht habe, jetzt berichten oder 6 vielleicht. Da gab es durchaus Situationen, die ich sehr, sehr schwierig und fast schon auch verstörend fand. Es ist eben doch so, dass es Menschen sehr schwer fällt, glaube ich, sich da rein zu versetzen, was bedeutet bedarfsgerecht. Also das heißt, wegzugehen von dem, was ich glaube, was Menschen brauchen, hin zu dem, was diese Menschen wirklich brauchen. Das beginnt bei den Decken, bei der Frage, aber warum können wir jetzt unsere Daunendecke bringen? Ach so, weil die wird im Wald nass und nach einmal benutzen bleibt die dann dort liegen und müllt die Wälder zu und das führt auch wieder dazu, dass die Menschen weiter frieren und die bosnische Bevölkerung weiter wütend wird, weil die Wälder zumüllen und so weiter und so fort. Gibt so bestimmte Themen, die wiederholen sich da auch immer wieder. Die Bereitschaft ist sehr wechselnd, würde ich sagen. Also bei der Aktion im vergangenen Jahr kam sehr wenig an Sachspenden rum, das muss man schon sagen. Davor, das Jahr davor, war sehr, sehr gut. Also da haben wir, glaube ich, 600 Artikel durch Spendensammlungen bekommen. Ja, also vielleicht ist es jahresabhängig, ich weiß es nicht.
Wie sieht es aus mit dem Finanziellen, der Spendenbereitschaft, so übers Jahr verteilt? Ihr braucht ja quasi kontinuierlich und da geht es ja nicht darum, nur einmal dann.
Ja, also zum einen hat der Damian gerade auch schon gesagt, die Ressource Mensch ist manchmal fast sogar noch wichtiger als die Ressource Geld. Manpower ist etwas, was immer sehr schwer für uns zumindest umzusetzen ist. Die Ressource Geld ist natürlich ebenso wichtig und auch ebenso schwer zu beschaffen. Wir können halt leider nicht wie andere große Hilfsorganisationen groß eine Marketingkampagne, zum Beispiel eine Spendenkampagne vor Weihnachten generieren. Also ich sage dann immer das, was ich nenne jetzt keinen Namen von einer großen Organisation, aber was die vor Weihnachten ein Marketingbudget haben, gib mir dein Marketingbudget, dann rette ich die Welt. Also ungefähr, also das ist für uns halt schwer. Wir können keine Spendenkampagnen machen und wir versuchen es halt über soziale Medien so gut es geht zu kommunizieren. Und ab und an, wenn da mal ein Artikel in der Zeitung kommt, dann ist das eigentlich auch eine ganz gute Möglichkeit, Spenden zu generieren. Aber dennoch muss ich sagen, haben wir gute Unterstützer, wir haben regelmäßige Unterstützer. So in Summe ist die Spendenbereitschaft auch da, zumindest sagen vermutlich mal eher regional. Dann gibt's, haben wir eine Partnerorganisation aus Bayern, aus Kaufering, die heißt Lands Aid, die uns regelmäßig unterstützen. Und es gibt noch eine Stiftung aus dem Schwarzwald, die heißt The Second Chance Foundation, die uns auch unterstützt. Und so schaffen wir es so, dass wir unsere Projekte umsetzen können. Wenn es dann um das Thema Nothilfe geht, eben Lebensmittel, Decken, Schlafsäcke, ja, da, klar, haben wir mehr Spenden, können wir mehr machen. Haben wir weniger, machen wir auch weniger. Und das dauerhafte, nachhaltige Projekt, das wir in Izmir für benachteiligte, geflüchtete Frauen betreiben, da brauchen wir natürlich kontinuierlich das Geld, weil wir das für ein Jahr budgetieren beziehungsweise auch langfristig ja auch betreiben wollen. Und das ist natürlich, da ist der Druck dann groß eben, dass dieses finanziellen Mittel dann auch langfristig zur Verfügung stehen.
Dann sind wir jetzt genau da in Izmir. Stell doch mal dieses Projekt auch nochmal vor, was ihr so mit längerfristiger Perspektive auch macht.
Ja, da möchte ich ganz kleines bisschen dazu ausholen, so, weil wir haben in der Türkei ja begonnen mit Menschen zu unterstützen, die in den sogenannten inoffiziellen Camps dort leben. Wir unterstützen die dort mit Lebensmitteln, mit Decken. Also wir machen dort die klassische humanitäre Nothilfe. Und das machen wir bis heute und das werden wir auch fortführen. Und wir sind so durch diese Arbeit der Nothilfe auch in die Stadt Izmir reingekommen. Dort gibt es ein Stadtviertel, das heißt Basmane. Da leben so etwa, schwer zu schätzen, so zwischen 80.000 und 100.000 Geflüchtete. In der Türkei verhält sich es so, dass von den insgesamt 4 Millionen offiziellen Geflüchteten 75% Frauen und Kinder sind. Das heißt, Kinder ist in dem Fall, ja, das ist eine Statistik, sind Menschen unter 18. Und durch unsere Arbeit in Basmane, wo wir dann zu Beginn auch Nothilfepakete, Hygienepakete, auch viel für Kinder, Windeln, Babynahrung, Babypowder gebracht haben, haben wir festgestellt, dass es eben wahnsinnig viele Frauen dort gibt, die ja auf der Straße leben, für die es wahnsinnig schwierig ist, dort ein selbstständiges, würdevolles Leben zu gestalten, die Frauen dann sehr, sehr oft alleine sind, ja, weil ihre Männer im Krieg gefallen sind oder als vermisst gelten. Und die meisten dieser Frauen dann auch eine gewisse Anzahl Kinder mit sich bringt. Und so ist die Idee entstanden, etwas für diese schutzbedürftigen und auch benachteiligten Frauen auf die Beine zu stellen. Und auch da haben wir tatsächlich, war ganz klar für uns, dass wir auch das bedarfsgerecht machen möchten. Also wir haben dann tatsächlich, ja, bestimmt fast ein Jahr lang sowas wie eine Marktforschung vor Ort betrieben und so eben einen Bedarf festzustellen und haben dann gemeinsam mit der Textiluniversität in Albstadt-Sigmaringen ein Ausbildungsprogramm im textilen Bereich entwickelt. Also es geht nicht darum, den Frauen einfach nur Nähen beizubringen, sondern ein sehr umfangreiches Ausbildungsprogramm auf die Beine gestellt. Und dieses Ausbildungsprogramm haben wir dann in Izmir etabliert. Dieses Ausbildungsprogramm geht über 6 Monate. Das ist wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit einer Textilien- oder Schneiderausbildung hier in Deutschland, aber für das Niveau vor Ort ist es, verglichen mit vor Ort ist es auf einem sehr hohen Niveau. Und parallel können die Frauen in diesem Projekt, in diesem Ausbildungsprojekt auch an verschiedenen Workshops teilnehmen. Da geht es dann um Sachen wie sozialen Zusammenhalt, Social Cohesion Workshops. Da geht es um Themen wie medizinische Themen. Da geht es um pädagogische Themen. Das findet dann auch einmal die Woche statt. Und insgesamt sind die Frauen 4 Tage die Woche bei uns. Und parallel, weil eben, ich habe vorhin gesagt, die Frauen auch, die meisten unserer teilnehmenden Frauen Kinder haben, haben wir dann noch einen Kinderhort oder eine Kindestagesstätte eingerichtet, wo dann die Kinder bei uns dann betreut werden. Da machen wir auch Nachhilfe oder haben während des Lockdowns in der Türkei, der sehr krass war dort, dann auch sie unterstützt bei dem Online-Schooling und solche Sachen. Das Projekt nennt sich KEP, K-E-P, heißt Collective EDGI Program, auf Englisch Collective Impact Program. Und KEP ist dann lustigerweise auch das türkische Wort für diesen Bachelorhut, den man beim Uni-Abschluss so in die Luft wirft. Und ja, das ist das KEP-Projekt und das ist ein Women Empowerment Center für benachteiligte, geflüchtete Frauen, aber auch türkische Frauen.
Wie viele können da teilnehmen? Wie viele Plätze gibt es da?
Ja, als wir angefangen oder das eröffnet haben, haben wir gesagt, wir wollen es erstmal kleiner machen. Wir wollen uns da auch nicht von Anfang an irgendwie vielleicht übernehmen oder überfordern und hatten zu Beginn im ersten Kurs 7 Teilnehmerinnen oder 6? 6 Teilnehmerinnen. Ja. Und auch da habe ich ja vorhin mal gesagt, ja, wir lernen und hinterfragen ständig und da haben wir dann dieselben Diskussionen geführt und uns überlegt, wie könnten wir da vielleicht etwas verändern, dass wir mehr Frauen erreichen können. Es ist ja auch dort oft die Sprachbarriere. Es gibt natürlich Frauen, die dort leben, die sprechen sehr, sehr gut Türkisch schon. Es gibt aber auch Frauen, die dort leben, die sprechen kein Türkisch, sprechen nur Arabisch. Und so haben wir dann für den nächsten Kurs, den Folgekurs, haben wir dann gesagt, wir möchten gerne 2 Kurse anbieten, einen türkischsprachigen und einen arabischsprachigen Kurs. Und so konnten wir dann auch die Teilnehmerzahl quasi verdoppeln und haben dann 2 Kurse gemacht mit jeweils 6. Also aktuell sind es 12 Frauen, die dort an diesen beiden Kursen in der Ausbildung und auch an den Social Cohesion Workshops teilnehmen können.
Und die AusbildnerInnen, wen habt ihr dafür gefunden? Was sind das für Leute?
Ja, also auch ganz wichtig, etwas, was zu unserer Philosophie gehört, dass wir sagen, wir möchten unbedingt mit Menschen vor Ort arbeiten. Wir möchten unbedingt mit den Locals zusammenarbeiten. Idealerweise natürlich sogar mit den Menschen, die aus der, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber aus der sogenannten Zielgruppe kommen. Das war auch kein einfacher und auch ein langer Prozess, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Also wir haben als Projektkoordinatorin vor Ort, das ist unsere Pervin, die lebt in Izmir, die ist die Projektkoordinatorin. Dann haben wir eine junge Frau aus dem Textilbereich, die hat Fashion Design studiert. Die heißt Hirem, auch eine junge Frau aus Izmir. Dann haben wir als zweite Kursleiterin eine junge Frau aus Syrien, die wir schon seit 2016 oder 2017 kennen. Also ja, da ist auch eine sehr, sehr enge Bindung da. Das ist die Fitta, die ist unsere Kursleiterin. Und dann lebt das Projekt natürlich auch von Volunteers, also Freiwilligen, die, ja, kann man fast sagen, aus aller Welt uns dort auch besuchen. Wir haben dort gerade eine wunderbare junge Frau, die Catherine aus den Vereinigten Staaten. Wir haben die Judita, die kommt aus Deutschland.
Clemence aus Frankreich.
Wir hatten die Julia, die ist aber zurückgekehrt, die aus der Schweiz. Wir hatten 2 wunderbare Volunteers aus Spanien. Und ja, die meisten sind Langzeit-Volunteers, also 4 Wochen sollte mindestens jemand die Zeit haben, dann dort auch vor Ort bleiben zu können. Aber die eben genannten Catherine, Julia und Judita zum Beispiel, die haben jetzt das 2. Mal schon verlängert, freiwillig. Also die Catherine ist jetzt ein Jahr dort, Judita ist ein Jahr dort. Also ganz großartige junge Frauen, die uns da als Volunteers unterstützen.
Was können die machen? Was muss man da mitbringen? Muss man nähen können?
Nicht unbedingt nähen können, weil das Thema Textilien, das ist, so würde ich sagen, auf andere Beine gestellt. Aber es ist, glaube ich, nicht notwendig, irgendwelche ganz besonders special Skills mitzubringen. Wenn man natürlich so ein bisschen Erfahrung mitbringt, ich sage es mal aus dem Bereich der sozialen Arbeit, dann ist das natürlich gut und auch hilfreich, weil dann kann man sich eben einbringen in die Workshops, dann kann man auch selber Workshops gestalten, die Workshops koordinieren, die Workshops leiten. Das hat natürlich Vorteile, aber wie das in so einem Projekt ist, also unser Projekt CAP, das Haus, wir nennen es das CAP-Haus. Ja, im CAP-Haus gibt es natürlich viele, viele andere Arbeiten auch, die durchgeführt werden. Wir haben dort einen hübschen kleinen Garten, da muss man auch im Garten arbeiten. Also es ist nicht zwingend notwendig, besondere Skills mitzubringen.
Welche Perspektiven entstehen für die Frauen, die an dem Projekt teilnehmen?
Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch ja, immer wieder hinterfragen, aber auch zu Beginn viel diskutiert haben, was können wir denn auch als Langfristperspektive anbieten, weil wichtig für uns war, diese Frauen nach diesen 6 Monaten Ausbildung nicht einfach fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel. Zumindest wenn der Wunsch von einer der Teilnehmerinnen da ist, vielleicht irgendwie weiterführend was machen zu können. Und haben wir viele Themen diskutiert, wie so Microcredit-Programme und so, wo wir dann gesagt haben, nee, irgendwie passt das nicht so ganz zu uns, weil durch eine Kreditvergabe bringst du einen Menschen wieder stark in eine Abhängigkeit, treibst ihn im schlimmsten Fall vielleicht sogar in eine Schuldenfalle. Was machst du, wenn die Rückzahlung nicht funktioniert? So, das sind alles so Sachen, wo wir gesagt haben, nee, das ist nicht so ganz das Gute, das Richtige für uns. Wir haben uns dann dazu entschieden, vor Ort eine kleine Manufaktur zu gründen. Diese Manufaktur ist aufgebaut, das kann man so ein bisschen vergleichen mit Deutschland, so ein Zwischending zwischen einer gemeinnützigen Unternehmung und einer Genossenschaft. So irgendwo da dazwischen ist der so ein Mittelweg, gibt so ein Modell in der Türkei, das heißt dann in der Türkei kooperativ. Und das haben wir gegründet und da können die Frauen, wenn sie das möchten, quasi in ein Partnerprogramm aufgenommen werden, wo sie wie gleichberechtigte Partner dann auch an dem Projekt teilnehmen können. Und wir versuchen in der Manufaktur kleine Aufträge zu generieren, wo wir für Menschen, also für Kunden in dem Fall, vielleicht T-Shirts nähen oder Rucksäcke oder Taschen oder Hoodies oder. Und die Erlöse, die wir in der Manufaktur generieren, die werden dann zu fairen Teilen, zu gleichen Teilen unter allen Genossinnen und Genossen, sage ich jetzt in dem Fall mal, aufgeteilt. Also die Frauen haben so die Möglichkeit, zum einen ein regelmäßiges Einkommen zu generieren. Wenn Erlöse sind, teilen wir die auch. Und wir arbeiten jetzt gerade für den nächsten Kurs auch daran, dass wir auch dem Bereich nochmal Weiterbildungsmöglichkeiten für die Frauen geben, weil wir eben nicht wollen, dass sie da sitzen und nähen. Da haben wir Kooperationen mit so Organisationen zum Beispiel wie die Fashion Changers, Fashion Revolution, also das Thema dort ist auch sehr auf Nachhaltigkeit aufgebaut. Wir arbeiten da zum Beispiel nur mit Biobaumwolle, versuchen Ressourcen zu sparen. Also es ist ein sehr nachhaltiges Thema auch und gerade in dem Bereich, ich nenne es jetzt mal Sustainable Fashion, da werden die Frauen auch mit anderen Organisationen vor Ort nochmal weitergebildet und ausgebildet. Und ja, man kann so sagen, so aus jedem Kurs ist so etwa eine Frau, die dann sagt, ich möchte gerne dabei bleiben. Aktuell sind es 5 Frauen, inklusive quasi der Manufakturleiterin, die dort mit uns gemeinsam unfassbar schöne Textilien herstellen.
Gibt es da schon Erfahrungswerte, welche besonders gut laufen?
Oh, das kann man so eigentlich, glaube ich, ehrlich gesagt gar nicht sagen. So, das ist so ein bisschen natürlich auch so von einer sogenannten quasi Auftragslage abhängig. Und wir haben da zum Beispiel auch eine Kooperation mit 1-2 kleinen nachhaltigen Modelabels hier in Deutschland. Das ist einmal Loftjoy und einmal Greensize aus Lübeck, für die wir dann zum Beispiel für Greensize eine Bluse produzieren. Also ist schwer zu sagen, aber so der Evergreen sind T-Shirts. Ja.
Und eher dann für den deutschen Markt auch.
Genau.
Wir haben also, Erlöse höher sehen.
Genau, das ist dann hier für den deutschen Markt. Also wenn es Auftragsarbeiten sind, dann bekommt das der jeweilige Auftraggeber oder Geberin. Und wir haben auch ein eigenes kleines Modelabel gegründet, das heißt Boundless. Und unter diesem Brand Boundless haben wir einen Online-Shop. Da kann man dann auch die Sachen auch käuflich erwerben. Ja.
Das verlinkt mit 3 Musketiere?
Ja, auf unserer Website 3musketiere.org findet man das auch unter dem Reiter Unterstützen, glaube ich.
Da kann man dann auch quasi, wenn man nicht einfach so spenden möchte, auch quasi Produkte erwerben und das kommt auch dem Projekt zugute.
Ganz genau, das kommt 1:1 auch bei den Menschen an. Ne?
Habt ihr mitgekriegt, was aus den anderen Frauen geworden ist, die dann nicht Genossinnen geworden sind? Gehen die dann, haben die auch die Chance als quasi selbstständige Änderungsschneiderin oder so weiter zu arbeiten?
Die Erfahrung haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Das ganze Projekt ist ja auch noch relativ jung. Wir haben im April 21 eröffnet, also nach etwa eineinhalb Jahren Planung, Vorbereitung, mussten in der Türkei auch einen Verein gründen, weil wir als deutscher Verein nicht keine Akkreditierung für die Türkei bekommen, also dürfen wir offiziell nicht arbeiten. Das war alles schon ein sehr langer Prozess und aus dem ersten Kurs, ich habe ja vorhin gesagt, in der Manufaktur sind jetzt 5 Frauen, aus dem ersten Kurs sind alle da geblieben. Also insofern haben wir da, aber wir hatten eine, die abgebrochen hat, das gibt es natürlich auch, passiert, das ist normal. Aber insofern können wir jetzt nicht sagen, haben wir da keine Erfahrungswerte mit den anderen Frauen, die nicht bei uns bleiben. Das kann ich dir dann im Mai sagen. Der aktuelle Kurs endet im April.
Da muss man auch erstmal ein bisschen Zeit sich selber geben.
Genau.
CAP heißt das Projekt in der Türkei, in Izmir. Was läuft sonst noch? Wir haben jetzt hier Balkan und Izmir waren unsere Schwerpunkte. Jetzt können wir nochmal in einem Aufwasch schauen, wo die drei Musketiere sonst noch so aktiv sind oder was euch noch wichtig ist.
Also ganz wichtig ist uns auf jeden Fall, wir hoffen jetzt mal, dass die pandemische Situation es dieses Jahr zulässt, dass wir am 9. Juli Music for Humanity wieder als Open Air Benefits Festival im Reutlinger Stadtgarten auf die Beine stellen können. Das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir da auch als Musketiere, kann man schon sagen, sowas wie eine politische Botschaft senden. Wir möchten uns mit diesem Festival positionieren für eine bunte, tolerante und offene Gesellschaft. Deswegen Music for Humanity. Da geht es um mehr Miteinander und weniger Gegeneinander und gegen Hass und gegen Ausgrenzung. Das ist die Botschaft von Music for Humanity. Und das ist ein wirklich schönes Festival. Fängt mittags um 4 an, ist familiengeeignet. Ganz viele Menschen sitzen auf der Wiese, hören Musik, essen internationale Speisen und trinken Bierchen dazu. Das ist uns auch nochmal wichtig, dass wir das mitteilen. Ja.
Am 9. Juli, wo nochmal?
In Reutlingen im Stadtgarten, in der Charlottenstraße.
Da gibt es Music for Humanity, das Musikprogramm, es steht wahrscheinlich jetzt noch nicht fest.
Das steht noch nicht fest, nein, aber meistens sind es eben regionale Künstler, Musik. Vielleicht macht der Damian ein bisschen was.
Schauen wir mal. Sehen.
Das war ja dein ursprüngliches Ziel, da mal mitzumischen.
Ja.
Was steht sonst noch an, Damian? Nächste Schritte?
Wir werden jetzt am 25. Februar, der Damian und ich und die Sabine, eine Woche nach Bosnien fahren, vor Ort mitarbeiten, nehmen aber auch gleich ein paar Sachen mit. Kommt im Ende März, Anfang April eine Reise in die Türkei. Da werden wir zum einen natürlich das CAP-Projekt besuchen, dort arbeiten, werden aber auch in den inoffiziellen Camps arbeiten und Lebensmittel an die Menschen bringen. Und ja, dann gibt es so ein paar Sachen, die uns zumindest so im Kopf rumschwirren, als Idee, als Vision vielleicht. Das Thema der Menschen in Afghanistan lässt uns natürlich nicht los. Da sind wir gerade dabei, Möglichkeiten zu eruieren, wie wir da unterstützen können, wo das dann sein wird, ob das in Afghanistan oder im Nachbarland sein wird oder vielleicht sogar im Iran. Das wissen wir noch nicht. Ich habe jetzt mal Kontakt aufgenommen, auch noch zu einer kleinen Grassroots-Organisation in Kolumbien, weil uns auch das Thema der Menschen aus Venezuela natürlich berührt. Schauen wir mal. Also das sind Sachen, die jetzt so anstehen und wir das vielleicht gerne angehen würden, dass wir da noch mehr Menschen beistehen können.
Ja, die Zahl geht da leider nicht zurück. Also die Projekte könnte man beliebig, glaube ich, steigern. Und neue Kontinente ins Visier zu nehmen, ist auch eine neue Herausforderung für eine Hilfsorganisation sicher. Ne?
Das ist, ich habe es ja eingangs gesagt, das Thema vor Ort Kontakt knüpfen, Beziehungen aufbauen, Vertrauen aufbauen, ist schwer. Bedarf vieler Reisen dann auch, aber wir gehen es an. Ne? Und durch den Damian haben wir noch vielleicht eine Option in Nairobi. Da gibt es ein Waisenhaus, das wir gerne unterstützen möchten, noch in diesem Jahr. Also wir haben viel zu tun.
Vielen Dank, dass ihr da wart, Markus und Damian von Drei Musketiere Reutlingen e.V.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Alle Infos und auch Spendenmöglichkeit auf 3musketiere.org und dort gibt es ja Bilder und auch Berichte über das Wirken und das Helfen von 3 Musketiere Reutlingen e.V.